das war schon damals ja auch sehr angesehen. Das heißt, du hattest einen gewissen Hundetypus, du hattest ein gewisses Standing und das ist alles dieses Gesamtbild, was dazugehört hat. Und dazu gehörten natürlich auch diese Hunde und das hat sich, glaube ich, bis heute auch ein Stück weit weiter fortgesetzt, dass jemand, der was auf sich hält, hat halt heute den Wischler oder den Weimaraner. Und gerade wenn es dann bei den Jägern, unter den Jägern auch, ist es häufig so, dass man sich auch einen Deutsch-Strater oder einen Deutsch-Kurzhaar holt, um damit natürlich auch ein Stück weit zu demonstrieren, den habe ich im Griff, den kriege ich im Griff. Das ist gar nicht so ein einfacher Hund, was die Führung anbelangt. Das ist viel Arbeit.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis-Podcast. Vorstehhunde, Laufhunde, Schweißhunde, Apportierhunde, Terrier, Dackel. Welche Arten von Jagdhunden gibt es überhaupt und wie unterscheidet sich die Arbeit mit ihnen? Und ist es fair, einen aufs Jagen spezialisierten Hund als Familienhund zu halten? Darüber spreche ich heute mit Katinka Stinchcombi. Hallo Katinka, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist.
Hallo liebe Jona, ich freue mich.
Für unsere HörerInnen, wir nehmen das Ganze an einem Mittwochabend auf. Deswegen die Frage, aus was für einem Tag kommst du heute zu dieser Aufnahme?
Also heute Morgen habe ich aus dem Fenster geguckt um 6:30 und habe gedacht, das hat die Wetter-App nicht vorausgesagt. Schüttender, strömender Regen und ich habe mich den Vormittag im Regen stehen sehen. Mein Mann hat dann gesagt, doch meine App hat das gesagt, dass das regnet. Und dann war ich wirklich echt missgelaunt, bin super missgelaunt in den Tag gestartet und habe meine erste Stunde um 8:30 gehabt. Und just um 9:30 hörte der Regen auf und ich habe einen wundervollen Trainingstag bei trockenem Wetter und dann sogar Sonnenschein gehabt. Und dann war ich wieder sehr versöhnt mit diesem Tag. Und außer Kinderbetreuung, Hausaufgaben machen und durch die Gegend fahren, habe ich heute noch nicht viel gemacht.
Sehr schön. Wie viele Stunden hast du so gegeben am Stück oder generell?
Ach, das ist bei mir immer relativ unterschiedlich. Also ich arbeite ja vorwiegend vormittags, weil ich wirklich mittags und nachmittags gerne für die Kinder da bin und mir das auch sehr wichtig ist. Also das heißt zwischen 3 und 4 Stunden am Tag. Und im Sommer ist es natürlich, wenn man abends nochmal arbeiten kann, nochmal ein bisschen mehr. Aber meistens sind es 3 bis 4 Stunden am Stück und das reicht aber dann auch.
Und war auch ein Hundetyp, über den wir heute sprechen, dabei?
Lass mich überlegen. Ja, tatsächlich habe ich mit einem Wischler angefangen. Und davon haben wir im Moment, es war ja immer schon ein Modetyp, aber im Moment ist wirklich gefühlt jeder zweite ein Wischler. Und was auch total spannend ist und auch für den heutigen Tag vielleicht spannend ist oder die Aufnahme, ist, dass wir extrem unterschiedliche Wischlertypen im Moment haben, von denen, die wir haben. Also das bezieht sich im Moment gerade so auf das erste Jahr. Also die sind alle zwischen 8 Wochen und 14 Monaten oder so. Und es sind wirklich sehr, sehr unterschiedliche Typen innerhalb dieser Rasse da. Das ist sehr spannend zu beobachten.
Also vor allem zwischen den Geschlechtern oder auch generell geschlechterunabhängig?
Generell. Also ich habe sogar ein Geschwisterpärchen da dabei, eine Hündin und einen Rüden. Die Hündin ist von ihrem äußeren Erscheinungsbild schon fast windhundartig, ganz zierlich, ganz klein, sehr dünn, super hibbelig, super drüber. Und der Vollbruder dazu ist ein richtig stämmiger, eher dunkler, rötlicher Typ und ist in seinem Nervenkostüm viel ruhiger, aber körperlich sehr, sehr robust. Also auch in jedem Umgang, bei Weitem nicht so sensibel und so ansprechbar wie die kleine Maus, die gefühlt alles mitkriegt um sich herum. Und der Vollbruder dazu, der hat schon gewisse Aufträge im Kopf, worauf er sich ausschließlich konzentriert. Die Kleine ist, die nimmt alles. Alles, was um sie herum passiert, nimmt sie an und macht da draußen eine Party. Und das ist super spannend, die zwei parallel nebeneinander her zu beobachten, wie die sich entwickeln.
Interessant, da sind wir voll im Thema drin, würde ich sagen.
Ja,
und es wird
absolut
sicher nicht die letzte Rasse, über die wir heute sprechen sein. Wir reden heute über Jagdhunde, also nicht über jagende Hunde, sondern wirklich über Jagdhunde. Über jagende Hunde haben wir tatsächlich auch schon mal eine Folge gemacht. Natürlich wird sich das ein oder andere ein bisschen überschneiden. Deswegen erstmal so ein grober Überblick, was gehört da alles rein in diese Kategorie Jagdhunde?
Ja, also die FCI teilt ja bekanntlichermaßen in Gruppen ein. Und in der Gruppe 3, jetzt muss ich das Wort sagen, das sind die Terrier, meine Lieblingstypen. Und da gibt es natürlich, gibt es auch da wieder Unterschiede. Das wird dann nochmal in verschiedene Kategorien eingesetzt. Auf das würde ich gar nicht großartig näher eingehen, sondern letztendlich ist diese Gruppe 3 der Terrier überlassen. Und zu den Eigenschaften können wir ja später nochmal kommen, wozu die so sind. Erstmal so der grobe Überblick. Genau, dann haben wir die Gruppe 4. Das sind die sogenannten Dachshunde. Das ist alles so dackelmäßig, alles, was kurzbeinig ist und was gerne in den Bau geht. Da sprechen wir sicherlich nachher noch mal ein bisschen spezialisierter drüber. Und dann sind wir bei der Gruppe 5, die auch eine Unterkategorie hat. Da gibt es eben auch Urtyphunde, die zur jagdlichen Verwendung da sind. Zum Beispiel eben der Leica. Oder auch Jagdhunde vom Urtyp mit einem Ritsch auf dem Rücken. Der sogenannte Ritschbeck, der ist wahrscheinlich sehr vielen auch bekannt. Und dann gibt es wirklich noch Gruppe 6, 7 und 8. Mit der Gruppe 6 sind wir bei den Laufhunden, Schweißhunde und verwandte Rassen. Bei den Schweißhunden kann man vielleicht gleich sagen, was heißt Schweiß überhaupt? Schweiß ist die Jägersprache und bedeutet eben Blut, wörtlich übersetzt. Das heißt, diese Hunde sind auf der Nachsuche, wenn zum Beispiel ein Tier angeschossen worden ist und auf dem weiteren Weg eben Blut verloren hat, dem sogenannten Schweiß. Und dann schicke ich den Hund auf die Schweißspur, um den dann zu finden, um in der Hoffnung, dass es das Tier tatsächlich tot ist oder man es dann eben noch töten muss. Da kommen wir aber sicherlich auch noch mal dazu.
Ganz kurz zum Thema Jägersprache, da habe ich auch voll die Richtige eingeladen, weil du bist auch Jägers Tochter, oder?
Ja, genau. Ich habe selber den Jagdschein nie gemacht, weil ich durch meine bekannte Prüfungsangst mich verweigert habe und gesagt, schaffe ich nicht, mache ich nicht. Aber ich bin in der Jägersfamilie aufgewachsen, auch meine Großeltern, mein Großvater war auch Jäger auf beiden Seiten. Und mein Großvater hatte auch eine Jagd gepachtet, wo ich eigentlich ja sehr viel Freizeit verbracht habe. Das heißt, wir waren an den Wochenenden und in den Ferien meistens eben im Jagdrevier. Wir haben selber auch dann sogenannte Treibjachten veranstaltet. Und ich habe 7 Jahre auch in diesem Jagdhaus dann gewohnt, zu meiner Studienzeit auch alleine. Es war eine richtig tolle Zeit, mitten im Wald zu wohnen. Und dort war halt der normale jagdliche Betrieb auch. Das heißt, wir hatten einen Jagdaufseher, eben auch wirklich Berufsjäger. Wir hatten den Forst bei uns auf dem Hof und dadurch war ich natürlich immer direkt am Geschehen. Das heißt, die Jäger sind, bevor sie auf den Ansitz gegangen sind, waren sie schon bei uns und dann sind sie auf den Ansitz, dann kamen sie eventuell zurück und haben eben das Wild noch versorgt, sprich aufgebrochen. Und das muss man ja relativ schnell machen, damit das Fleisch noch verwendbar ist. Oder ja, man hat sich auch, die Jäger haben sich natürlich abends auch noch mal getroffen und haben schön eingepichelt. Und wenn ich dann gelernt habe, habe ich mich vielleicht da noch mal dazugesetzt. Oder wir haben eben dann auch Nachsuchen mal gehabt. Oder es gingen auch mal Hunde verloren. Also es gab ganz viele Themen, die mich immer so begleitet haben. Das gehörte so zu meinem Leben so dazu. Dadurch konnte ich hatte ja nie den Plan, Hundetrainerin zu werden. Aber dadurch habe ich natürlich schon von der Muttermilch an das so mitbekommen, die unterschiedlichen Jagdhundetypen, wie arbeiten die, wie gehen Jäger mit ihren Hunden um. Also ich würde auch da eine Kategorie setzen zwischen Berufsjägern und ja, Hobbyjäger ist vielleicht ein bisschen abfällig gesagt, aber Jäger, die das eben als Hobby betreiben oder nebenher betreiben, weil auch die sind sehr, sehr wichtig für die Jagd. Es geht ja meistens nicht immer nur darum zu sagen, die gehen jagen, damit sie schießen und weil sie Lust am Schießen haben, sondern die Jagden und die Reviere haben ja einen gewissen Abschussplan. Das heißt, der wird vorgelegt und diesen Plan muss man erfüllen, sonst muss der Jagdpächter auch eine gewisse Strafe zahlen, dass eben nicht genug abgeschossen worden ist, zum Beispiel Schwarzwild, das sind die Wildschweine. Damit haben wir massive Probleme in den letzten Jahren, weil die halt sehr, sehr viel kaputt machen. Das muss abgearbeitet und erledigt werden und dafür sind eben auch Jäger sehr wichtig, die es nur als Hobby betreiben, die dann eben nach der Arbeit kommen und sagen, sie gehen nochmal raus. Und dafür sind nicht nur die Berufsjäger, also dafür brauchen wir die auch. Ja, und das ist so mein Kontakt gewesen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich jetzt so seit, ja, 10, 12 Jahren da raus bin aus der Geschichte. Wir haben die Yacht dann irgendwann abgegeben. Trotzdem habe ich da noch viel Kontakt. Und es ist natürlich auch in meinem Hundeschulenalltag so, dass sich das rumgesprochen hat. Und ich häufig auch Jäger bei mir habe, die eben Schwierigkeiten mit ihren Hunden im Alltag, in der Erziehung haben oder was Frustrationstoleranz anbelangt oder. Das heißt, die kommen auch gerne her aufgrund dieser Vita und das ist auch eine tolle Arbeit. Mir macht das unheimlich viel Spaß und die Jagdhunde liegen mir auch einfach. Wir haben selber immer welche gehabt und ich würde mir auch jederzeit wieder einen anschaffen. Auch jetzt aktuell habe ich natürlich wieder jagende Hunde, sind nicht unbedingt die Jagdhunde an sich und natürlich auch nicht ausgebildet. Aber das Thema Jagen ist schon oder nimmt schon einen großen Raum in meiner Arbeit mit Hunden ein, ja.
Ja, spannend. Also hast du so richtig in so einer Waldhütte in so einem Holzhaus gewohnt.
Es war gar keine Hütte, es war ein richtiges Haus mit Wasseranschluss und Heizung und allem drum und dran. Und dadurch, dass das ja auch ein Betrieb war, wir hatten auch ein Kühlhaus, ne, wo auch das Wild dann untergebracht wird und so. Also das war, und da wurde dann auch das Fleisch auseinandergenommen, auch verkauft. Also das war schon eher so ein Hof. Mhm. War da im Wald, genau. Wir waren, glaube ich, bei der Gruppe 6 hängen geblieben, Schweißhunde, und sind in der Jägersprache geblieben.
Ja, genau.
Und das geht dann nochmal über in diese Gruppe 7, was einen großen Anteil unserer heutigen Jagdhunde beinhaltet. Und das sind die Vorstehhunde.
Den Wischler hast du eben schon angesprochen.
Ja, genau. Und das ist wirklich großer Beliebtheit, ob privat oder im jachtlichen Gebrauch. Und wir halten uns sehr viel in diesem Bereich aus, was diese Vorstehhunde anbelangt. Aber auch in der Gruppe 8 ist natürlich viel los wegen den Apportierhunden, Stöberhunde, Wasserhunde. Die Apportierhunde, die ganzen Retriever und so, das ist natürlich auch nochmal eine Fraktion so für sich. Und das Apportieren an sich ist ja auch nochmal ein ganz eigener Bereich. Darüber gab es ja auch schon einen Podcast. Und ich glaube, das würde man auch wirklich nochmal heutzutage wirklich nochmal für sich an sich betrachten und weil das so ein weites und großes Feld nochmal für sich ist. Gruppe 10 sind die Windhunde. Windhunde finden wir eigentlich in unseren Bereichen für den jagdlichen Einsatz gar nicht mehr und trotzdem, gerade durch diese Körperlichkeit und durch dieses Rennen und Hetzen wurden die natürlich auch gerne eingesetzt für sowas. Aber heute findet man die eigentlich im jagdlichen Bereich gar nicht mehr. Die Windhunde sind eigentlich viel mehr als Begleithunde heutzutage, wenn man jetzt an so ein kleines Windspiel oder sowas denkt. Aber auch wirklich für diese Windhunde-Rennen. Natürlich wird da auch das genutzt, dass sie gerne hinter Bewegungsreizen herrennen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber auf der Jagd sieht man die nicht mehr, weil sie einfach da auch gar nicht mehr diese Stabilität, was das Nervenkostüm anbelangt und diesen robusten Körperbau, der einfach auch gar nicht mehr so vorhanden ist, nutzen können. Und man könnte ja meinen, dass der Podenco da mit reingehört, aber der Podenco gehört tatsächlich zu diesen Urtyp-Hunderassen, da so Richtung Spitz. Und das ist ja ein Hundetyp, der ja häufig importiert wird aus den südländischen Gegenden. Und da, der ist ja so ein bisschen stabiler auch nochmal vom Körperbau, ist auch von der Kraft her, von der Willensstärke und so extrem. Ein sehr harter Hund in der Jagd. Und da geht es ja viel drum in diesen südländischen Gegenden, dass die sehr beständig sind, was die Witterungsbedingungen anbelangt, also was Hitze anbelangt und dieses Gestrüpp, die haben ja häufig auch so dieses Nadelgestrüpp und das ist wirklich alles da so eine pieksige Angelegenheit, wo dieser wendige halbhohe oder mittelgroße Hund eben super gut durchkommt und aber auch körperlich sehr robust ist und damit keine Schwierigkeiten hat und der aber auch diese Temperaturen gut aushalten kann, und da eben dann auch keine Schwäche zeigt.
Und die gibt es ja auch in verschiedenen Größen, ne? Es gibt ja dann noch den Pequeño. Also ich habe so einen kleinen Verschnitt noch zu Hause bei meinen Eltern.
Ja, ich glaube ja, dass mein Kalle auch so ein Verschnitt ist, obwohl der keine Stehohren hat. Diese Stehohren sind ja auch dafür da, dass sie wirklich da wie so Satellitenschüsseln wirklich nochmal gut eben jedes kleine Geräusch mitnehmen können und aufnehmen können. Das hat jetzt meiner nicht. Aber ansonsten ist der ganze Typ so, die sind ja auch so fast so ein bisschen knochig. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass man auch denkt, dass es aus der Windhunde-Richtung kommen könnte. Die sind halt von ihrem äußerlichen Erscheinungsbild Hunde, die man gerne hat. Also gerade so dieses Rauhaarige auch wieder, wo wir auch nachher sicherlich noch mal drauf kommen, ob es jetzt der Rauhaardackel ist oder der Deutschstrahthaar ist oder was auch immer. Das ist ja wirklich etwas, was die Leute gerne nehmen. Und sie sind von ihrem Gemüt sehr menschenfreundlich, aber nicht unangenehm, also nicht aufdringlich, sondern sehr, sehr angenehme Begleiter, was den Menschen anbelangt, solange man mit ihnen nicht draußen im Wald spazieren gehen will ohne Leine. Das ist natürlich so ein, dafür sind sie jetzt nicht so wirklich geeignet. Dafür sind sie super tolle Hunde auf der Couch und viele sind wirklich ganz, ganz angenehm, weil die auch diese Körperlichkeit mögen, aber die sind nicht aufdringlich, ne? Das ist, finde ich, ja ganz sympathisch, was dann vielleicht bei den Retrievern ein bisschen anders ist.
Ja, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ja, spannend aber mit dieser Aufteilung, ne? Also ich beschäftige mich gerade ganz viel mit Hunden in der Kunstgeschichte und was da auch irgendwie so deutlich wird, dass Jagdhunde so ein Ding sind. Und jetzt haben wir hier 10 Gruppen und davon sind ganz, ganz viele Jagdhunde. Ich meine, der Terrier und der Dackel haben eine eigene Gruppe, während der Herdenschutzhund mit dem Hütehund zusammengebastelt ist. Was denn da krass, passiert? Ne? Und auch so, wenn man in der Kunstgeschichte zurückguckt, also ich sehe ja die ganze Zeit gefühlt nur Windhunde, also Manierismus und sonst wo überall immer der Mann mit seinem Jagdhund, der so windhundemäßig ist. Natürlich kann man da jetzt noch nicht so die Rassen so ganz unbedingt, je nachdem, wann man guckt, aber oft ist es noch nicht ganz so geklärt. Aber so, so viele Windhunde und heute gar nicht mehr so ein Ding beim Jagen.
Nee, ich glaube, diese Windhunde sind auch wirklich die Eleganz, die die ausgedrückt haben oder auch heute noch ausdrücken, ne? Dieses sehr, sehr eleganter Hundetyp, trotzdem ja teilweise auch sehr große Hundetypen. Und dann aber, dann haben die ja auch so, ich habe auch immer so ein Bild von den Windhunden, wenn sie nicht am Jagen sind, dass sie immer so ein bisschen mit angelegten Ohren, ne, und dann kommt ja diese abgerundete Rückenform. Das heißt, sie sind, haben immer latent so eine leichte Demutshaltung und dann steht daneben der große Fürst oder Gutsbesitzer und das strahlt natürlich auch etwas aus, ne? Wer steht da mit so einem Hund und dieser Hund macht das Bild rund, dass das jetzt wirklich auch jemand ist, der was zu sagen hat und der ein Standing hat und eine Außenwirkung hat. Und ich glaube, dass solche Hunde diese Außenwirkung auch extremst unterstützt haben und man sich deswegen auch solchen Hunden bedient hat, wenn man so einen Hund dabei hat. Und bei den feinen Damen war das ja auch so. Also die feinen Damen haben ja immer irgendwie solche Hundetypen gerne an ihrer Seite gehabt, weil es ein Ausdruck von Eleganz auch war oder auch vielleicht heute noch ist.
Mhm. Ja, da sind wir auch schon mittendrin. Was wichtig ist für diese Folge, würdest du sagen, Jagdhunde sind schon auch so häufig ein bisschen so ein Statement, so ein Statussymbol vielleicht, ein bisschen überspitzt gesagt oder zumindestens gelten sie nach wie vor als schick. Vielleicht da auch nochmal so der geschichtliche Hintergrund ist ja, dass die Jagd ab einer gewissen Zeit eben nur noch den Adligen vorbehalten war und deswegen eben der große Unterschied ist von, ja, dieser Bauernhund, oft auch eher Schläge und nicht so ganz geklärt, was für eine Rasse das dann mal werden wollte, im Vergleich zu diesen ganz speziellen Jagdhunden. Ich meine auch nochmal unterschiedlich, in welchem Land man jetzt guckt, aber so generell ist das irgendwie so ein Ding.
Ja, das hat natürlich seinen Ursprung schon wirklich vor Hunderten von Jahren gehabt. Die Jagd war ja auch, man hat ja auch schon unterschieden in Niederwild- und Hochwildjagd. Und da hat sich schon eine Kategorie eingeteilt, dass das Niederwild war halt nur für die Bauern und für das Volk. Und das
ist Niederwild irgendwie so kleines Wild? Oder?
Ja, genau. Also zum Niederwild gehörte halt alles, was auch so am Boden war. Hasen, dann diese ganzen Rebhühner. Und das hat man heute ja alles gar nicht mehr. Das ist ja wirklich weg. Fasanen gehörten auch dazu. Und zum Hochwild gehörten diese Schalentiere, das heißt wirklich der Hirsch, ne, der impulsante Hirsch und sicherlich auch in gewissen Gegenden der Elch. Und dann aber auch, obwohl es Federvieh ist, der Auerhahn. Und die angeseheneren Leute und die was zu sagen hatten und der Adel, die durften halt Hochwild jagen. Also der Pöbel will ich jetzt nicht sagen, durfte halt Niederwild jagen. Und dazu gehörte eben auch der entsprechende Hund. Das heißt, wer konnte sich welchen Hundetypus auch leisten? Und da gibt es dann eben auch, wird dann eben auch dort unterschieden in ja die Niederwildjäger und die Hochwildjäger. Das war schon damals ja auch sehr angesehen. Das heißt, du hattest einen gewissen Hundetypus, du hattest ein gewisses Standing und das ist alles dieses Gesamtbild, was dazu gehört hat. Und dazu gehörten natürlich auch diese Hunde. Und das hat sich, glaube ich, bis heute auch ein Stück weit weiter fortgesetzt, dass jemand, der was auf sich hält, hat halt heute den Wischler oder den Weimaraner. Und gerade wenn es dann bei den Jägern, unter den Jägern auch, ist es häufig so, dass man sich auch einen Deutschstrahler oder einen Deutschkurzhaar holt, um damit natürlich auch ein Stück weit zu demonstrieren, den habe ich im Griff, den kriege ich in den Griff. Das ist gar nicht so ein einfacher Hund, was die Führung anbelangt. Das ist viel Arbeit. Und nur bestimmte Menschentypen können diese Hunde auch führen. Und nur wenn ich dann mit so einem Hundetyp auch schon auftrete, sagt das ja auch schon was über mich aus.
Raubeinig.
Und, ja. Und das ist sicherlich, hat einen sehr, sehr weitreichenden geschichtlichen Hintergrund. Und natürlich kommen da auch die gewissen Länder dazu, ne? Und gerade wenn man so an den englischen Adel denkt oder so, das hat auf jeden Fall dieses Bild untermalt und hat Ansehen gebracht. Und heute kann man, das ist das moderne Wort Statussymbol, und ich würde das gar nicht kleinreden wollen, ob das jetzt bewusst oder unbewusst gewählt ist, ist vielleicht eine Diskussion wert, ob ich das als Statussymbol nutze, dass ich den Weimaraner habe. Habe ich den Weimaraner, weil er eben schick ist und er innen ist und der gehört jetzt so dazu, genauso wie der Wischler. Es gab aber eben auch Zeiten, wo es hip war, den Jack Russell Terrier zu haben. Und den Dackel, den Raucherdackel, der ist aus der Münchner Innenstadt nicht wegzudenken. Ja? Und gewisse Damen legen da sehr viel Wert drauf, dass der Raucherdackel immer dabei ist und das Bild vollkommen macht. Also ja, ich würde das eindeutig mit Ja beantworten, zu sagen, es ist ein Statussymbol, wie gesagt, ob bewusst oder unbewusst. Und man macht sich diesen Hundetypen auch zunutze, dass man sich solche Hundetypen holt, weil man damit was darstellen will, ja.
Und es ist ja auch sogar noch so, dass wenn man in die Zuchten guckt, häufig noch so Vornamen für Jagdhunde gebraucht werden, oder?
Ja, das stimmt. Ja, das ist, also wenn man sich da einmal anfängt reinzulesen, macht das auch total viel Spaß, um diese Geschichten, wie solche Hundetypen oder Rassen auch entstanden sind. Das ist ja, also ich glaube, da könnte man 10 Podcast-Folgen für jede einzelne Rasse machen. Mhm. Das ist wirklich spannend, wenn man da Bock drauf hat, sich damit näher auseinanderzusetzen, was wirklich der geschichtliche Ursprung da hinter jeder Rasse ist. Das ist wirklich mega spannend und mega interessant.
Ja, jetzt haben wir ja einmal uns die Gruppen angeguckt. Kannst du vielleicht nochmal für unsere ZuhörerInnen so ein bisschen genauer drauf eingehen, wie die so arbeiten? Also was ist jetzt der Unterschied von einem Vorstehhund zu einem Apportierhund, zu einem Laufhund, zu einem Schweißhund oder zu einem Stöberhund oder?
Ja, sehr gerne. Also wir können ja mit den Terriern anfangen, sind ja meine Lieblingstypen und ist die Gruppe 3. Das heißt, die Terrier, also gerade im jagdlichen Bereich habe ich gerne den deutschen Terrier oder den Westfalen-Terrier, die heute Meute in der Meute eingesetzt werden. Das heißt, bei Treibjagden oder Drückjagden, also das sind Jagden, wo aus dem Wald bei der Drückjagd das Wild aus dem Wald rausgedrückt wird. Und dafür brauche ich kleine, sehr robuste, sehr willensstarke Hunde. Und da schicke ich dann so eine Meute Jagdterrier rein.
Oh, aber dann müssen die sich ja auch alle verstehen.
Ja, die haben aber in dem Moment eigentlich nur eins im Kopf. Das ist ganz spannend. Also wir haben das tatsächlich am Schluss unserer Zeit, konnte ich das gut beobachten, weil wir auch dann Meuten hatten mit Westfalen-Terriern. Da kommen dann diese Hundeführer an und haben, also es kommt immer so pro Hundeführer um die 10 Terrier dabei. Die haben so einen Anhänger hinten drin mit so kleinen Mini-Zwingern, wo die da alle drin sitzen und dann jodeln die schon rum, wenn sie ankommen. Und es ist mega spannend bei der Treibjagd oder bei der Drückjagd, das ist jetzt erstmal egal. Um das vielleicht kurz vorne wegzunehmen, geht es ja darum, dass die Jäger an bestimmte Positionen gesetzt werden. Und es gibt eine Treiberschaft, das sind Menschen, die eben entweder Hunde dabei haben, die sie dann auch loslassen, um das Wild rauszutreiben. Oder es gibt eben nur diese Treiber, die Menschen, die mit raustreiben aus dem Dickicht. Und dann zusätzlich kommen eben die Meutehunde, in dem Fall, wenn wir jetzt gerade drüber sprechen, die Jagdterrier oder Westfalenterrier, die werden dann da reingeschickt und die müssen auch, wenn da eine Rotte Sauen ist oder sowas, sollen die da auch rangehen und dann sollen die die da auch rausschicken und da geht's denen um nichts. Also die würden sich untereinander da gar nicht kloppen, weil sie nur eine Aufgabe haben und zwar wirklich rauszuschicken mit einem riesen Trara. Und es ist auch nicht selten, dass die Wildschweine so einen Terrier mal annehmen und der fliegt dann oben aus dem Gebüsch im hohen Bogen wieder raus. Und dann quietscht der auch mal und findet das doof. Aber der zischt von unten wieder rein und beißt gerade wieder in die Sau rein. Also die sind wirklich, die geben ihr Leben dafür, muss man im wahrsten Sinne des Wortes sagen. Und es ist auch, kommt auch immer mal vor, dass so ein Terrier das vielleicht mal nicht überlebt. Und die schicken wirklich dann das Wild raus, dass der Jäger dann an dem Posten, wo er ist, eben das Tier schießen kann. Das ist so die grobe Beschreibung für eine Drückjagd oder eine Treibjagd. Wie gesagt, Drückjagd passiert im Wald, Treibjagd eher auf dem Feld. Und dafür habe ich heutzutage diese Terriermeuten und das ist wirklich spannend, gerade wenn dann so eine Jagd angeblasen wird. Da gibt es ja Jagdhornbläser, die blasen dann an, dass jeder auf seinem Stand auch mitkriegt, jetzt geht es los. Das kommt natürlich noch aus den Zeiten, wo man kein Handy hatte, dass das jeder mitgekriegt hat. Und dann lassen die da aus ihrem Hänger raus, aus den Kabinen und bevor der Führer nicht sagt, dass die losgehen dürfen ins Dickicht, gehen die auch nicht los. Das finde ich ja immer total spannend. Da haben die dann so ihre 10 bis 20 Jagdterrier, ohne Leine, ohne irgendwas natürlich. Da wischt vielleicht mal einer ab, aber das ist in der Masse dann auch nicht so wild. Aber der Großteil bleibt tatsächlich da, bis die da reinschicken. Ne? Finde ich immer mega faszinierend. Es ist auch so, dass die, wenn dann das erste Treiben zum Beispiel vorbei ist und man wechselt den Ort, wäre es ja blöd, wenn kein Hund mehr da ist. Sondern die brauchen ja ihre Hunde, um dann wieder an einer neuen Stelle neu wieder zu starten. Dann haben die ihre Pfeife. Und pfeifen die und ich sag mal 80-95% der Hunde kommen tatsächlich wieder und die setzt du dann an Punkt B wieder ein und startest das nächste Treiben. Also das finde ich immer wieder faszinierend.
Ihren Job können sie.
Und den Job können sie, aber ja, trotzdem ist es nicht ganz abwegig, dass sie sich natürlich auch mal untereinander kloppen, aber das passiert meistens außerhalb der Jagd. Das heißt, entweder bevor sie jagen gehen oder danach oder wenn es auch mal um Futter geht oder so. Und die werden ja auch zusammengehalten. Dass es da mal zu Rangeleien und Auseinandersetzungen kommt, das ist sicherlich nicht selten. Aber das haben die, glaube ich, soweit es geht, auch gut im Griff, weil die wollen natürlich auch nicht, dass diese Tiere sich verletzen, obwohl das auch bei diesen Treibjachten gang und gäbe ist, dass so ein Terrier mal, ja, auch mal aufgeschlitztes Bäuchlein hat. Ne? Und dann ist das so. Da sind die aber auch, ich habe ja Tiermedizin studiert und während meinem Studium, man ist ja so locker befreundet dann mit denen, die haben dann gesagt, oh super, dass du mitläufst, kannst du bitte das Tackergerät mitnehmen. Das ist so ein Tacker, wo man Wunden zutackert. Kennt man ganz grob vielleicht entweder von der Tiermedizin oder auch bei den Menschen. Und wenn dann da so ein Terrier rauskam und der war verletzt, jetzt nicht mit einem offenen Bauch, ne, aber der hat schon eine ordentliche Fleischwunde gehabt, dann haben die einem diesen Terrier hochgehalten. Der hat keine Betäubung oder ähnliches bekommen. Und dann habe ich den Tacker angesetzt und habe die wieder zusammengepflegt. Und wenn diese Tacker in diese Haut gehen, zucken die nicht mit der Wimper. Es ist total faszinierend, weil die so unter Adrenalin stehen und die körperlich einfach so raus sind, dass die das gar nicht mitkriegen. Das ist für die ein Klacks. Und dann werden die frisch getackert, kriegen vielleicht noch ein Antibiotikum und dann gehen die in ihre Box und dürfen nicht mehr jagen. Die wären aber bereit, sofort da wieder reinzugehen. Das ist denen völlig wurscht. Also das finde ich immer wieder faszinierend, was das für ja kleine, aber doch sehr, sehr robuste Tiere sind.
Muss man wollen.
Muss man wollen, ja. Das erklärt aber dann auch vieles, wenn man sie zu Hause hält, was man für Schwierigkeiten haben kann. Ja, das sind so die Terrier. Ja, dann kommen wir zu den nächsten. Das sind auch noch die kleinen Hunde. Das sind die Dachshunde, die Teckel. Liebe ich auch sehr. Wir hatten 5 Stück davon, Raucherdackel, die bei uns auch alle jachtlich geführt worden sind. Ja, die gehen super gerne in den Bau. Die machen auch gerne eine Nachsuche, also sind als Schweißhunde da. Aber eben häufig für den Bau eingesetzt, deswegen so kurzbeinig. Aber müssen eben auch sehr nervenstark sein, in den Bau zu gehen und da den Dachs oder den Fuchs rauszuschicken und oder sich auch wehren zu können, wenn Dachs oder Fuchs sagt, ich habe dich hier nicht so gerne als Gast. Das heißt, die müssen schon sehr robust sein. Bei den Raucherdackeln ist ja der Terrier auch mit reingemixt, genau aus dem Grund. Und die ja, werden auch heute noch verwendet, obwohl die meisten Jäger, die Dachshunde haben, wirklich nicht gerne ihre Hunde in den Bau lassen. Es ist einfach super gefährlich, weil doch gerade bei einem Dachs auch die Möglichkeit besteht, die können unfassbar schnell so einen Dackel eingraben und die ersticken elendlich. Also es ist wirklich fies und es ist auch nicht selten, dass so ein Bau dann mal ausgehoben wird mit einem Bagger oder so, um irgendeinen Teckel zu retten. Ja, und das kann ich auch total gut nachvollziehen. Das ging uns auch so. Die haben natürlich die Appetenz und die wollen in so einen Bau rein. Aber der Jäger hat auch da mittlerweile mehr Herzblut in so einen Hund gesteckt, dass er sagt, nee, ich möchte eigentlich nicht, dass mein Hund in den Bau geht. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Ich kenne auch keinen, der seinen Dackel da noch großartig in den Bau schickt. Oder es gibt sogar Bauten, die man eben auch kennt, wo man sagt, die sind vielleicht hinten offen, da kann nicht so viel passieren und so. Da ist das schon nochmal möglich. Aber dafür sind die Dachshunde eigentlich ursprünglich entstanden oder gezüchtet worden. Ja, dann sind wir bei den Laufhunden, Schweißhunde. Laufhunde, da ist ja der Klassiker so der Beagle, finde ich immer. Mhm. Also das ist
auch in der
das,
Meute,
was mir so als erstes, genau, auch in der Meute. Das gibt es ja heute nur noch ganz wenig, dass die Beagle in der Meute sind. Das sind auch Hunde.
Kann man sich auf YouTube übrigens mal angucken, wenn so eine Beagle-Meute läuft und den Ton dazu anschalten, bitte.
Es ist, genau, die sollen laut sein. Und die sollen echt richtig bellen und die sollen auch weg von ihren Besitzern. Das heißt, die sind für diese Selbstständigkeit auch gut gemacht. Das heißt, die sind losgeschickt worden und aufgrund des Bellens konnte der Jäger sich orientieren, wo die langlaufen, wo die hinlaufen, dass man hinterhergehen konnte. Die sollen auch wirklich, weil man ja hinterherjagen will, auch weglaufen. Das erklärt vielleicht auch einiges, warum so ein Beagle sehr selbstständig ist und sehr gerne dann auch mal wegläuft. Und
da sind dann die anderen Leute mit Pferden auch hinterhergeritten, ne?
Also ja.
Es gibt immer so Bilder, wo so ein Beagle-Meute und dann sitzt da so ein vornehmer Typ auf so einem großen Pferd in einem roten, in einer roten
so eine
Jacke.
Richtige Meute und die Meute bleibt auch bei ihm erstmal, ne? Und das, und die Beagle sollten auch oder die Laufhunde sollten auch immer so sportlich sein, dass sie mit so einem Pferd mithalten können über längere Strecken. Deswegen auch Laufhunde. dass sie von ihrer Körperlichkeit dazu in der Lage sind. Die heutigen Beagle sind teilweise echt schwere Hunde mittlerweile, haben kürzere Beine, sind nicht mehr so sportlich, haben auch mehr so lange Lefzen und ein bisschen hängende Augenlider. Also ich finde, die sind sehr schwer gezüchtet worden teilweise.
Und mehr auf süß, oder? Was ich ein
bisschen schade finde. Ja, genau. Mehr als süß, knubbelig, kuschelig. Die sind halt super verträglich innerhalb der Meute. Das sind super verträgliche Hunde. Deswegen sind sie auch gerne genommen, glaube ich. Nicht nur, dass sie süß aussehen, sondern dass sie eben auch sehr, sehr verträglich sind. Ja, hat man ja auch unter anderem, weil sie in der Meute gut zu halten sind und so gut verträglich sind, leider Gottes oft auch in der Tiermedizin. Gerade für uns Studenten waren das Laborbeagle, an denen wir gearbeitet haben. Und die wurden die ersten 1 bis 2 Jahre verwendet, rein für Ausbildungszwecke, wo man geübt hat, Blut abzunehmen oder andere Untersuchungen vorgenommen hat. Und dann wurden die wieder in ihre Gruppe zurückgepackt und wieder für den nächsten Kurs rausgeholt. Und dann werden die so mit 2, 3 Jahren irgendwie wieder vermittelt. Hoffnung an Privatpersonen. Es sind wirklich meistens echt sehr, sehr nette Hunde. Aber darüber lässt sich natürlich auch streiten, ob das so toll ist.
Würdest du sagen, Laborbeagle sind weniger jagdlich ambitioniert als Hunde, die einen Wald öfters kennengelernt haben und nicht aus dem Labor kommen?
Dafür kenne ich zu wenig Laborbeagle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne einige, aber das kann ich so nicht sagen. Es wäre natürlich naheliegend, weil sie einfach die erste Zeit damit so gar keinen Kontakt haben. Aber wir wissen ja einfach auch nur mal, wie viel Genetik macht. Und ich glaube schon, auch wenn so ein Beagle aus dem Labor kommt und nach 2 Jahren das erste Mal Wald und Wild kennenlernt, dass der auch da seine Genetik entdecken könnte. Das glaube ich nicht unbedingt. Es ist natürlich, wenn Laborbeagle werden ja auch gezüchtet. Das heißt, da wird natürlich weniger auf diese Dinge selektiert, dass ich den jagdlich haben will, als dass diese Verträglichkeit da gezüchtet wird. Und auch der Körper muss gewisse Kriterien erfüllen, damit ich daran als Student arbeiten kann. Das heißt, da liegt die Selektion natürlich mittlerweile auf einem anderen Fokus, als wenn ich sie für jagdliche Bereiche züchten will, wodurch die Genetik, was das Jagen anbelangt, auch wieder ein bisschen zurückgedrängt wird.
Und ist es so, dass die gerne so viel fressen? Ist es wie bei den Retrievern, dass die einfach schnell zunehmen sollen, weil die Jagd so anstrengend ist? Ist das dasselbe Phänomen? Oder weil die Beagle ist, hat man ja auch im Kopf oft total verfressen und häufig zu dick.
Das ist ja schön. Genau. Und immer Nase am Boden, niemals oben. Also ein Beagle ist ja auch gefühlt irgendwie nie in der Lage, außerhalb der Haustür dich anzugucken. Die kleben ja auf dem Fußboden. Ob sie jetzt was zu fressen suchen oder ob sie jagdlich motiviert sind. Ja, das ist so das Ähnliche, dass die natürlich auch robust sein sollten und eben für diese langen Strecken natürlich auch genügend Energie gebraucht haben. Und dadurch sollten die natürlich auch zupacken. Und es geht natürlich auch dadurch, dass sie viel eben in der Gruppe gehalten worden sind und in der Meute. Da war natürlich auch der Futterneid immer sehr, sehr groß. Ne? Ah, das heißt, da ist
muss ja mal gucken,
auch,
wo man bleibt.
Genau, der Stärkere hat am meisten Energie. Ja, und der am meisten zu fressen sich besorgt und sich da durchsetzt und so. Oder am schnellsten abschluckt vielleicht auch.
Das erklärt einiges.
Genau, wer am schnellsten abschluckt, kriegt am meisten ab. Also das könnte ich mir auch sehr gut dadurch noch erklären. Ja, dann sind wir bei den Schweißhunden auch aus der Gruppe 6. Das habe ich ja vorhin schon angesetzt, was Schweiß bedeutet. Und Schweißhunde werden zur Nachsuche hauptsächlich eingesetzt, mit und ohne Spurlaut. Also die dürfen auch, wenn sie zum Beispiel, da gibt's auch, werden auch Unterschiede gemacht, ob die an der Leine zum Beispiel suchen. Das heißt, der Jäger führt die Leine und so ähnlich wie beim Mantrailen, dass sie dann eben der Spur nachgehen, bis sie das Stück, wie man es in der Jägersprache nennt, findet. Und dann gibt es aber auch welche, die abgeschnallt werden und die selbstständig dann suchen und dann auch das mit Spurlaut machen. Der Spurlaut dient auch dazu da, dass der Jäger sich orientieren kann, in welche Richtung es geht und wo lang es geht. Und was aber beide Hundetypen machen sollten, ist dann das Verbellen vor dem Tier. Das heißt, in dem Moment, wo sie gefunden haben, fallen sie in ein anderes Bellen als bei der Spursuche, beim Spurlaut und geben dadurch zu erkennen, ich habe es gefunden. Ob lebendig oder tot, das ist dann nochmal eine andere Sache. Da kommen wir auch dann bei den Vorstehhunden nochmal dazu. Ja, dafür sind Schweißhunde letztendlich gedacht. Es ist wirklich, wir haben unsere Hunde hauptsächlich für Schweiß eingesetzt. Es ist wirklich eine schöne Arbeit macht super viel Spaß, ist dem Mentrailing ja gar nicht so entfernt, finde ich. Das ist eine sehr konzentrierte Arbeit und dafür brauche ich zum Beispiel auch Hunde, die diese Konzentrationsfähigkeit aufbringen können, sich über längere Zeit zu konzentrieren und vor allen Dingen Ruhe zu bewahren. Das heißt, ich brauche keinen Hund, der Spuren überläuft, weil er so hektisch ist und so in der Erwartungshaltung ist und nervlich so schwach ist, dass er das alles nicht aushalten kann, sondern auch der muss echt eine gute Frustrationstoleranz haben, weil er eventuell auch nochmal neu angesetzt wird, weil es nicht der richtige Weg war oder er selber merkt, ich habe die Spur verloren, dann eben nicht im Frust zu versinken, zu sagen, verdammt nochmal, ich schmeiß mich jetzt auf den Boden und hau mit den Fäusten auf den Boden und sage, ich habe es nicht geschafft, sondern die müssen dann auch die Energie und die Konzentrationsfähigkeit haben, wieder angesetzt zu werden, um dann eben eventuell nochmal anzufangen. Und das ist eine sehr hohe Anforderung wirklich, dass diese Hunde auch, bevor sie an den Schweiß gelassen werden, die kriegen das ja mit, dass geschossen wird zum Beispiel. Also unsere Hunde in dem Moment, wo wir geschossen worden sind, waren die natürlich in einer mega Erwartungshaltung. Man kann nicht endlich los und kann das Stück suchen. Da so lange auch Ruhe zu bewahren, um diese Ruhe und diese Kraft auch einzusparen bis zu dem Moment, wo sie anfangen zu suchen. Weil dem Jäger bringt es nichts, wenn der Hund praktisch vorher schon seine ganze Energie verpulvert, in Quietschen, Fiepsen, Rumjaulen und Durchdrehen und dann die Suche nicht zu Ende bringen kann, weil die Kraft nicht mehr ausreicht oder die Konzentrationsfähigkeit. Und das ist bei Schweißhunden eben ganz, ganz häufig, dass da ein großer Wert drauf gelegt wird.
Das sind doch auch diese ganzen Hunde mit den langen Ohren, oder? Kannst du mir erklären, inwiefern diese langen Ohren irgendwie für den Geruch oder für die Jagd gut sind? Man könnte doch denken, könnte ja auch ein bisschen Hindernis sein oder gefährlich sein, so lange Ohren.
Ja gut, sie sollten natürlich nicht so lang sein, dass sie drauftreten. Mhm. Unbedingt, was auch nicht bei jeder Zucht geglückt ist. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass das wie so ein Trichter auch funktioniert, dass Gerüche eingetrichtert werden. Ne? Und dafür sind natürlich lange Ohren auch ganz gut und die haben halt keine Stehohren, weil sie müssen ja nicht wirklich was hören, weil im besten Fall ist das Wild ja tot. Sondern es geht wirklich darum, dass die auch wie so Scheuklappen haben, die sie ein Stück weit begrenzen, um auf der Spur zu bleiben. Und dafür dienen auch diese Ohren sehr häufig und sind dafür auch sicherlich gezüchtet worden. Und zu diesen Schweißhunden, da werden halt gerne Bracken oder eben die Schweißhunde, Gebirgsschweißhund, bayerischer Gebirgsschweißhund. Der Klassiker übrigens ist der BGS, wie man ihn auch nennt, einer der ganz, ganz wenigen Rassen, die wirklich nur noch an Jägerhände abgegeben werden dürfen. Und die liegen einem sehr strengen Reglement unter. Und da wird tatsächlich auch geprüft, wie häufig geht dieser Jäger raus, wie wird dieser Hund gearbeitet, wie wird dieser Hund ausgebildet. Da wird sehr genau geprüft, wie diese Hunde abgegeben werden. Was ja bei vielen anderen Rassen früher auch so war, Weimaraner, Deutschstrater, Kurzhaar, die sind ja alle eigentlich, also zu meiner Zeit war es, da brauchte man gar nicht drüber nachdenken, an so einen Hund ranzukommen, wenn man keinen Jagdschein hat. Mhm. Was ja heute überhaupt nicht mehr so ist. Und da würde ich auch nachher nochmal ein paar Worte zu verlieren. Aber der BGS ist tatsächlich einer der wenigen Hunde, wo das noch sehr streng reglementiert ist.
Hast du eine Idee, woran das liegt, dass das heute so einfach gemacht wird, dass die so rausgegeben werden? Und was hältst du ganz persönlich davon, dass das so gemacht wird?
Also das ist tatsächlich ein Thema, worüber ich mir echt ein paar Tage Gedanken drüber gemacht habe. Und ich habe mich mit dem einen oder anderen auch nochmal darüber unterhalten, wie ist das eigentlich passiert, dass der Weimaraner heutzutage an jedermann abgegeben wird und es früher wirklich über Jahrzehnte so, so streng reglementiert worden ist. Und da ist auch wirklich keine Ausnahme gemacht worden. Und dann habe ich so das Gefühl, dass wirklich so vor, ja, wahrscheinlich sind es schon 20 Jahre, gefühlt sind es irgendwie 10, 15 Jahre, dass da wie die Büchse der Pandora geöffnet worden ist und auf einmal ging es. Klar wird irgendjemand den Anfang gemacht haben, so einen Hund rausgegeben zu haben. Und dann war es tatsächlich so, wie ich mich jetzt auch unterhalten habe, dass diese Hunde dann gesehen worden sind bei Privatpersonen. Und dann war es letztendlich Mund-zu-Mund-Propaganda zu sagen, wo hast du den denn her? Wie geht denn das, dass du als Nichtjäger so einen Hund hast? Ja, den habe ich von der und der, von dem und dem Züchter, die sich losgesagt haben von dem und dem Verein. Und diese Züchter haben dann eben auch irgendwo erkannt, den Trend erkannt, dass der normale Hundehalter einen schicken Weimaraner haben möchte. Und dass man damit letztendlich auch Geld machen kann, das muss man ganz ehrlich auch mal so sagen. Und dann wurde daraus natürlich auch noch mal eine eigene Zucht. Man hat natürlich versucht, gewisse Dinge ein Stück weit wieder rauszuzüchten, um sie familientauglicher zu machen. Das hat bei dem einen oder anderen Fall sicherlich auch hingehauen. Diese Hunde sind dann ja auch die Vorbilder, wo dann der Nachbar sagt, oh, der ist aber nett, der Weimaraner. Und ich habe immer gedacht, die sind so scharf und ähnliches. Wo hast du den denn her? Ich will jetzt auch einen Weimaraner haben. Und bei Familie XY hat es auch gut geklappt. Dann klappt das bei uns bestimmt auch. Und so ist das letztendlich entstanden. Und hier heute kann man sicherlich, wenn man sich um so einen Hund bemüht, wirklich gucken, wie sind die gezüchtet und worauf ist selektiert worden. Kommen die aus einer jagdlichen Linie? Sind das Gebrauchshunde? Oder wird bei den Züchtern tatsächlich darauf geachtet, dass die jagdlichen Veranlagungen eben vernachlässigt worden sind, damit sie familientauglicher sind? Was halte ich persönlich davon? Das ist wirklich sehr schwierig, auch aufgrund meines Berufs, weil natürlich hauptsächlich die Jagdhunde, ich will das jetzt so ein bisschen verallgemeinern.
Also generell Jagdhunde, Nichtjägerhände, wie du das,
ja, wie genau, sinnvoll also du diese, das findest. Sagen wir mal so, ich spreche von den Hunden, die früher nur in Jägerhände abgegeben worden sind und heute aber jedermann bekommen kann. Ob das jetzt der Dackel ist oder ob das der Wischler ist, der Weimaraner ist, der Deutschstrater, ist eigentlich auch der Pointer, ne? Da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf. Prinzipiell ist es ein sehr zweischneidiges Schwert. Die Hunde, die bei uns landen im Training, die machen natürlich häufig auch Probleme. Und deswegen hat man da, und das hört man ja auch in den anderen Podcast-Folgen, häufig einen sehr einseitigen Blick, weil ich sage jetzt mal, der Deutschstrater, der super gut in der Familie funktioniert, was ich mir fast nicht vorstellen kann, den sehen wir ja nicht im Training. Und wir sehen Welpen davon, ja. Und da entwickeln sich zunehmend, gerade bei den Wischlern, wo man ja auch weiß, dass die so ein bisschen leichtführiger sind und erreichbarer sind, nicht so hart sind, sensibler sind. Davon sehen wir ja eine ganze Menge in unserem Alltag. Und da sind wirklich sehr, sehr viele gute Hunde dabei. Aber die alten Anlagen fallen eben häufig doch auch noch auf die Füße. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft heutzutage da auch nicht mehr ganz so in der Lage ist, sich diesen Konflikten zu stellen und diese Konflikte anzunehmen. Und das macht es häufig sehr, sehr schwierig. Und deswegen wäre ich immer so, dass ich beraten würde in die Richtung, dass man sich das ernsthaft überlegen muss, ob man sich wirklich so einen Hund anschafft, ob man dazu in der Lage ist, auch Konflikte anzunehmen, Grenzen zu setzen und diesem Hund, ja, ein würdevolles Zuhause bringen kann. Es ist eben kein Schusshund, egal von welchem Jagdhund man da redet. Es ist keiner von diesen Hundetypen als Schoßhündchen zu gebrauchen. Mhm.
Da sind wir eigentlich schon gerade voll nochmal in die Vorsteherhunde, in deren Bereich reingerutscht. Magst du da nochmal sagen, was die machen?
Genau, jetzt die Vorsteherhunde,
die Weimaraner und Co.
Ja, wie das Wort eigentlich schon sagt, stehen die vor, das heißt, sie zeigen etwas an. Der Jäger schickt den Vorstehhund und die laufen mit erhobener Nase durch das Gelände, wittern, wo etwas sein könnte, nähern sich dem dann auch immer langsamer. Dann merkt man, kennt man auch dieses Anpirschen und dass sie so ein bisschen tiefer gelegt gehen, fokussieren dann auch in die Richtung, wo etwas ist. Und verharren dann in einer Position, wo ein Vorderbein hochgestellt wird und zeigen damit letztendlich dem Jäger an, hier in diesem Gebüsch ist etwas drin. Und dann gibt es, das ist so der Ursprung, das, was man eigentlich haben will. Im Englischen ist es der Pointer, der eben pointet. Und da geht es aber dann auch nochmal um Differenzierung. Ist es nur Federvieh oder ist es Hase oder was auch immer. Also da wird dann auch nochmal sehr fein spezialisiert. Und dann geht es wirklich darum zu sagen, der steht vor und dann schicke ich ihn trotzdem noch rein, dass das Tier dann eben da rauskommt und ich da drauf schießen kann. Oder ist es so, dass ich wirklich auch den Vorstehhund nur so nah ranbringen will, dass er nur anzeigt und gar nicht in diesen Bereich reinkommt, dass das Tier hochspringt. Das ist so eine ganz feine Geschichte, wo auch sehr fein zumindest früher gearbeitet wurde. Was will denn der Jäger letztendlich haben? Und da gibt es wirklich viele Unterschiede. Bei den Vorstehhunden ist es halt mittlerweile so, dass die weitaus mehr zu tun haben. Die apportieren auch und das wollte man auch früher. Das heißt, ich schieße dann liegt das erlegte Tier da und dann schicke ich auch meinen Vorstehhund dahin und lasse es apportieren. Auch gerne aus dem Wasser raus, ne? Das ganze Federvieh, Enten und so weiter und gerade auch größeres Federvieh. Dafür ist dann eben auch so ein Deutschdrahthaar gut, weil der einfach nochmal robuster und größer ist. Und dann schicke ich die und dann holen die mir das eben auch aus dem Wasser und bringen es mir. Das heißt, da haben sie dann eben schon zwei Aufgaben, zu sagen, sie apportieren dann nochmal. Und ja, dazu gehört natürlich dann auch noch der Setter. Da gibt es dann völlig unterschiedliche Aufgabenbereiche im Vorstehen oder auch im Einkreisen von. Ne? Der Setter kreist ja dann auch eher ein, hat einen großen Bewegungsradius, geht mehr auf freie Fläche. Dann gibt es eben die, die vor dem Gebüsch stehen bleiben und so weiter und so fort. Also da kann man sehr doll noch ins Detail gehen, was aber, glaube ich, hier den Rahmen sprengt. Ja, und dann haben wir natürlich, wie sie genannt werden, die Apportierhunde. Ich glaube, da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Die ganze Retriever-Fraktion, denen wirklich das Apportieren übrig bleibt, die dann einfach geschickt werden, um zu holen und um zu bringen. Und das ist ja auch nochmal ein ganz eigener Bereich, haben wir ja hier im Podcast auch schon besprochen. Und dann haben wir da noch die Stöberhunde und die Wasserhunde. Also auch bei den Wasserhunden geht es hauptsächlich. Da gehört der Pudel dann zum Beispiel rein, und da ist dann auch die Erklärung für das Fell. Warum hat der Pudel so ein Fell, wie er es hat?
Und der von Obama, halt wie heißt denn?
Ja, genau.
Was hat der nochmal?
Der Obama-Hund.
Der Obama-Hund.
Der Obama-Hund. Da ist das einfach so gemacht, dass dieses Fell halt sehr widerstandsfähig mit Wasser ist. Und dadurch kühlt der Hund schlechter aus, das Wasser perlt eher ab. Und dafür ist dieses Fell einfach gezüchtet worden und diese Hunde gezüchtet worden.
Also der spanische ist es oder der portugiesische Wasser? Der spanische hat Obama.
Ich glaube, der portugiesische. Nee, ich glaube, der hat einen portugiesischen. Also kann ich mich nicht drauf festlegen. Ich sehe ihn genau vor mir, ein Schwarzer. Weiß ich nicht genau. Da bin ich auch raus.
Gibt sie auf jeden Fall in Spanisch und Portugiesisch.
Portugiesisch, ja. Und ja, und Stöberhunde gibt's natürlich auch. Und das finde ich ist auch relativ selbsterklärend, dass sie wirklich in Stöbern gehen, ähnlich wie die Laufhunde. Gerade auch in Bereiche, wo der Mensch schlecht rein kann. Das heißt Gebüsch, Dickicht, Dornengestrüpp und so weiter.
Die ganzen Spaniel, oder? Sind das dann wahrscheinlich?
Ja, genau. Und die haben ja auch gefühlt immer die Nase unten und die wuseln dann so rechts, links, ding, 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 durch jedes kleine Eckchen da auch durch. Die schießen da nicht so durch wie so ein Vorstehhund und preschen da einmal rein, sondern die sind wirklich wie so Kleinarbeiter, ne? Die gehen jeden Quadratzentimeter ordentlich ab, rechts, links, rechts, links, rechts, links.
Und ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber Katinka macht diese Fingerbewegungen, die die Nase imitieren sollen.
Ja, genau, die suchen jeden Quadratzentimeter ab und die sind sehr genau. Da wird jeder Winkel auf links gedreht und die stöbern das richtig raus. Finde ich auch super schön zu beobachten. Macht mir immer viel Freude, das zu sehen.
Aber nettere Typen Hunde. Irgendwie, oder? Also oft ja, auch echt einfach genau. Nett. So.
Ja.
Also für zu Hause
auf jeden
auch
Fall.
Nett.
Ja. Für zu Hause auch nett, obwohl ich beim Cocker immer
ja.
So ein bisschen, Der Cocker hat ein Geschmäckle.
Ja.
Ich war als Kind, meine Mutter hatte eine Patientin, die hatte 4 Cocker Spaniel. Und immer wenn die bei uns in der Praxis waren, ich war immer verliebt in diese Cocker Spaniel und ich habe mir immer geschworen, ich will später Cocker Spaniel haben, auf jeden Fall. Und ich hatte aber nie einen und bin jetzt im Nachhinein da auch gar nicht so traurig drüber. Aber das mit den Cockern und gerade Cockerpoos und so weiter, da haben wir ja auch echt in den letzten Jahren unsere Erfahrungen gemacht, dass da wirklich auch der ein oder andere Cocker nicht zu unterschätzen ist, was Aggressionsverhalten oder Ähnliches anbelangt. Gerade auch dem Menschen gegenüber. Das kann auch mal schwierig sein. Also der Cocker ist nicht nur nett.
Ja, da steckt dann teilweise der Wurm auch in der Zucht so manchmal drin.
Ja. Wie eigentlich bei allen, ne? Egal über welche Hunde wir da jetzt hier so sprechen.
Ja.
Ich hatte ja mit einer Jägerin jetzt nochmal mich zusammen telefoniert und da haben wir uns auch da über diese Genetik nochmal drüber unterhalten, weil letztendlich ist es egal, über welchen Hundetypus wir da reden, aber gerade beim Jagen, wenn ich da mehr Wert zum Beispiel auf ein starkes Nervenkostüm lege, muss ich natürlich auf der anderen Seite einen Verzicht einkalkulieren, dass diese Hunde eben wesentlich härter sind und wesentlich selbstständiger und selbstsicherer sind. Das heißt, da, wo ich versuche, etwas mehr zu selektieren und rauszuarbeiten, werde ich an einer anderen Stelle Verluste einnehmen müssen. Und das ist einfach das, was die Zucht so wahnsinnig schwierig macht, da das Gleichgewicht zu halten und genau den Punkt zu treffen, den ich brauche für meine Arbeit mit Jagenden oder mit Jagdhunden. Und das, glaube ich, ist an die Züchter eine ganz, ganz große Herausforderung. Und da, weil das ist auch wirklich eine schwierige Aufgabe. Und das kannst du einfach vorher nicht durchkalkulieren, was da letztendlich genau rauskommt. Das kann keiner. Und dementsprechend ist da natürlich auch immer eine große Range zwischen dem einen Wischler und dem anderen Wischler, so wie sie bei mir gerade in der Junghundegruppe sind. Ja.
Jetzt haben wir ja einen ganz guten Überblick so geschaffen über die verschiedenen Einsatzbereiche der Jagdhunderassen und auch schon über die Frage geredet, wie ist das, wenn sie nicht in JägerInnenhand gehen, obwohl das ursprünglich mal so war. Jetzt vielleicht nochmal so die allgemeine moralische und auch ethische Frage, wie fair findest du es, wenn man sich einen spezialisierten Jagdhund anschafft und dann mit dem ins Training geht, mit der Intention, alles zu geben, um gegen diese Genetik vorzugehen?
Ich finde es nicht fair, Punkt.
Yay!
Naja, also ich hole mir einen Spezialisten ins Haus und kann natürlich nicht davon ausgehen, dass ich so gegen die Genetik arbeiten kann, dass daraus das Windspiel wird. Ich kann natürlich mit diesem Hund ins Training gehen und ich muss keinen Jagdschein für diesen Hund machen. Aber ich kann auch auf der anderen Seite nicht davon ausgehen, dass dieser Jagdhund durch ein gutes Training, selbst wenn es eine super tolle Hundeschule ist, seine Genetik an den Nagel hängt und sagt, oh, die ganzen anderen Alternativen, die du mir bietest, lieber Mensch, die reichen mir völlig aus und deswegen interessiere ich mich nicht mehr fürs Jagen. Das ist einfach ein Märchen und das finde ich auch unfair davon auszugehen. Da ist natürlich, muss man das von mehreren Blickwinkeln auch wieder betrachten, weil natürlich kann es auch Züchter geben, die dieses, ja, nicht versprechen, aber die das vielleicht mitgeben und sagen, wir haben uns bemüht, die jagdlichen Geschichten so rauszuzüchten, dass überwiegend der Familienhund dabei rausgekommen ist mit dem Bild, dem äußeren Erscheinungsbild Jagdhund. Und da brauchen sie sich keine Gedanken zu machen. Die Mutterhündin jagt nicht, der Vater auch nicht. Und wir hatten schon einen Wurf, da hat das auch gut funktioniert. Und jetzt lasse ich mich darauf ein und verlasse mich auch ein Stück weit auf diese Aussage. Und jetzt bleibt aber bei dem dann doch was übrig, dass der noch ordentlich jagt und dass der auch noch was in seiner Genetik hat. Dann darf ich letztendlich nicht enttäuscht sein. Und ich darf auch nicht davon ausgehen, dass ich aus einem Linkshänder dann einen Rechtshänder mache. Ich kann dann viele Dinge unter Kontrolle stellen und ich kann mir und dem Hund das auch zur Aufgabe machen, diese Themen anzunehmen und mich in der Frustrationstoleranz zu arbeiten, reinzuarbeiten, dem aber auch genügend Arbeit, Forderung und Förderung zu bieten, dass dieser Hund ein ausgeglichener Hund wird und dass es ein zufriedener Hund wird. Und dann habe ich damit auch sehr, sehr viel erreicht. Aber ich finde, es wäre unfair zu sagen, ich bin dann enttäuscht oder das habe ich anders erwartet. Ich finde, wenn ich mir einen Jagdhund, egal was für einen, hole und egal auch aus was für einer Zucht, selbst wenn die versprechen sollte, dass diese Hunde nicht mehr jagen, darf ich nicht enttäuscht sein, wenn dann doch einer mal stiften geht und seinem Ursprung sozusagen folgt.
Was denkst du über den Vergleich jetzt von, nehmen wir mal, einen Aussie als Familienhund zu halten, verglichen, also der ja auch ursprünglich mal für die Arbeit am Rind gezüchtet wurde, im Vergleich mit einem spezialisierten Jagdhund, wie zum Beispiel einem Weimaraner oder einem Deutsch-Strater, in Bezug auf die Anpassbarkeit im Alltag? Jetzt nehmen wir mal so eine normale Durchschnittsfamilie, also jetzt keine Jägerfamilie oder so, Familie ist ja auch immer so ein Begriff.
Ja, verstehe. Also da macht es der Aussie sicherlich einem leichter, weil der Aussie natürlich von seinem Typus her viel mehr gewillt ist, am Menschen zu sein, mit dem Menschen zusammen etwas zu tun. Der möchte dem Menschen gefallen, im Gegensatz zu einem eigenständigen, sehr selbstbewussten und charakterstarken Jagdhund, der auch auf Selbstständigkeit irgendwo ein Stück weit selektiert ist, der auch eigene Entscheidungen treffen soll, der auch Probleme und Konflikte annehmen soll und sie selber lösen soll.
Auf einem anderen Level, ne? Also der Aussie ist auch nicht unkonfliktbereit und auch selbstständiger als ein Border Collie, aber ein ganz anderes Level, ne?
Ja. Ganz anderes Level. Und da ist es wirklich bei dem Jagdhund, der ist da nochmal, würde ich jetzt so einschätzen, und das ist auch in unserem Alltag oft zu sehen, einfach nochmal schärfer. Man spricht ja auch bei den Jagdhunden, gerade bei den Weimaranern oder sowas, von Mannschärfe. Das hat ja auch den Ursprung früher, fand ich auch ganz interessant, aus den Jägern, die im Wald gewohnt haben. Also sprich ein Förster, der hat halt sein Jagdhaus mitten im Wald gehabt und war alleine und hat dann diesen Hund auf der einen Seite zum Jagen benutzt, hat den aber auch gebraucht, damit er einen Wachhund hat, der anschlägt, wenn eben Gefahr von außen droht. Und dadurch hat man gerne auch diese Mannschärfe zum Beispiel gehabt. Das heißt, ich habe hier zwei Dinge noch am Laufen und das habe ich ja jetzt beim Aussie nicht so. Ne, der Aussie hat da jetzt weniger so seine Talente zu sein. Der gibt sicherlich auch solche und solche. Das will ich, ne, das ist ja immer klar, dass es immer Ausflüchte in sämtliche Richtungen gibt. Aber vom Prinzip her und vom Grundtypus her habe ich da natürlich diese Mannschärfe häufiger noch beim Jagdhund zum Beispiel zu finden gegenüber Fremden, als jetzt auch zum Beispiel bei einem Aussie. Und wenn ich eine Familie habe und ich habe viel Besuch und meine Kinder kriegen viel Besuch, dann ist es vielleicht schwieriger, einem Deutsch-Strata zu erklären, dass er Besuch reinlassen soll, als einem Aussie. Ja, wenn ich da von den mannscharfen Hunden spreche, spreche ich natürlich weniger über einen Beagle oder auch den Retriever-Typus, sondern da bin ich eher so in dem Bereich der Vorstehhunde. Und auch da, ne, ein Pointer und ein Wischler, die werden nicht diese Mannschärfe beibringen. Aber auch ein Terrier, um ihn gerne mal wieder mit ins Boot zu nehmen, der ist da auch wesentlich selbstbewusster an so einer Tür und überlegt sich dreimal, wen er da reinlässt, als der Beagle oder eben der Retriever. Also das ist natürlich auch so eine Typsache. Und da ist eben Jagdhund, und wir haben das ja ganz am Anfang eben gesehen bei diesen FCI-Einteilungen, dass eben super viele Gruppen Jagdhunde betreffen und die Unterschiede sind einfach immens, ja. Ob ich jetzt eben von einem Beagle rede oder von einem Deutsch-Strater, macht halt wirklich dann schon einen Unterschied, was die Sozialisierung auch mit Menschen anbetrifft. Und da kann ich natürlich auch, wenn ich mir wirklich einen Jagdhund ins Haus holen will, überlegen, was will ich denn, was habe ich denn für Ansprüche, wie soll der denn mit uns Menschen und mit uns in der Familie umgehen und was für einen Typus hole ich mir da? Und da sollte natürlich immer der Fokus auf dem Charakter liegen und auf diesen Eigenschaften als auf dem Exterieur.
Aber wenn es um die Anpassbarkeit geht, also wenn wir jetzt uns einen Beagle angucken, dann ist er zwar vielleicht netter und hat auch vielleicht nicht so viele Probleme mit anderen Hunden, wie jetzt auch mal ein Weimaraner oder ein Deutsch-Strater vielleicht haben könnte, aber trotzdem ja so diese starke Spezialisierung, die nochmal auf einem ganz anderen Level ist, gegen die man ja dann auch...
Ja, ist eine ganz andere Intensität, würde ich einfach sagen, ne? Die nehmen ihren Job halt wirklich richtig ernst. Ich finde, das kann man nicht rauskillern oder sagen, naja, ein Beagle nehme ich jetzt nicht so ernst in seinen Talenten, wie jetzt den Deutschrater. Es sind halt, die Ebenen sind unterschiedlich und die Talente sind unterschiedlich und die Spezialisierungen sind unterschiedlich.
Wenn ich mir jetzt einen Jagdhund gerade angeschafft habe und ich will alles richtig machen und ich habe im Kopf, ich muss irgendwie auch gegen diese Genetik arbeiten, um es unter Kontrolle zu bekommen. Wie kann ich es denn gut machen im ersten Jahr des Hundes? Was würdest du sagen, was ist wichtig im ersten Jahr des Hundes?
Ja, im ersten Jahr des Jagdhundes würde ich es bezeichnen. Genau. Ich glaube, dass Jagdhunde, ich sage sie jetzt mal allgemein, anders im ersten Jahr zu nehmen sind als Begleithunde zum Beispiel. Wenn ich jetzt diese wirklich ernstzunehmenden Jagdhunde habe, wie Vorstehhunde, Terrier, auch den Rauher Dackel von mir aus, dann muss ich viel früher diese Hunde ernst nehmen in ihren Themen. Und ich habe weniger Zeit, da zu sagen, ach, mal gucken, was sich da draus entwickelt. Also wenn ich den Terrier habe und der geht jetzt irgendwie mit 12 Wochen schon jedem Bewegungsreiz hinterher, dann sollte ich mich da tunlichst drum kümmern und nicht sagen, ach, ich lenke den mal ab, wir vermeiden die Situation und so weiter oder bieten ihm Alternativen, sondern da wäre es einfach wichtig, die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich erkläre ihm relativ schnell, dass hier Bewegungsreize nicht gejagt werden, da nicht hinterhergegangen wird, dass man sich nicht reinsteigert. Das heißt, wie kann ich denn auch als Terrier mal einen Bewegungsreiz aushalten und meine Gefühle in den Griff kriegen? Wie macht man denn das so als Terrier? Weil ich finde, es geht ja um das eine zu sagen, ich halte den ruhig, und das andere ist auch, dass ein Terrier mit diesem Gefühl umgehen kann und es lernen darf, damit umzugehen, wo wir ja bei meinem großen Lieblingsthema Frustrationstoleranz sind und dann auch noch bei meiner Lieblingsrasse Terrier, unfassbar. Also da wirklich das früh genug ernst zu nehmen und da auch gleich von Anfang an, wenn diese Dinge hochkommen, Grenzen zu setzen und auch Themen zu unterbrechen, dass das gar nicht weiter ausgebaut wird. Weil von Erfahrung zu Erfahrung, von jedem Mal, wo der Terrier dem Bewegungsreiz hinterher rennt, die lernen unfassbar schnell. Der Terrier ist mit 6 Monaten gefühlt schon erwachsen.
Der kommt schon pubertär in die Welpengruppe gefühlt. So viel.
Ja, genau. Und sehr früh, da habe ich einfach nicht die Zeit. Und es hat auch was wirklich sehr mit der Beziehungsstruktur zu tun. Der Jagdhund hält echt extrem viel auf sich und will von Anfang an auch ernst genommen werden, auch wenn dahinter steht 6 Monate oder 3 Monate oder dann auch 8 Monate. Und das ist dann wirklich nochmal was anderes als bei einem Begleithund oder vielleicht auch bei einem Hütehund mal zu sagen, ach, ich warte mal ab, wie sich das entwickelt, und wenn es dann wirklich problematisch und unangenehm wird, dann kann ich immer noch was dagegen tun. Da würde ich nicht so raten, wenn man den Jagdhund sich ins Haus holt und da im ersten Jahr arbeitet. Und ich sag mal, die Kommandoebene, die Dressur, das ist alles erstmal zweitrangig. Es ist erstmal wichtig, wirklich da Ruhe reinzubringen, in der Lage zu sein, Grenzen setzen zu können und Konflikte anzunehmen und diese Charaktere echt ernst zu nehmen.
Jetzt sind wir ja so vom ersten Jahr bei einer Familie ausgegangen. Und wie sieht es denn so aus bei JägerInnen? Also wie gehen die im ersten Jahr mit ihren Hunden um?
Ja, da ist natürlich der Fokus auf die Spezialisierung meistens gelegt, wenn man davon ausgeht, dass die JägerInnen dann halt den Hund auch im Einsatz haben wollen. Das heißt, die gehen wirklich frühzeitig, beziehungsweise es fängt beim Züchter schon an, dass da eben auch schon, weiß ich nicht, da wird dann mal das tote Tier schon hingelegt oder auch das Federvieh oder auch der tote Fuchs, wo ja häufig dann auch Hunde nicht so gerne dran gehen. Das heißt, die setzen sich mit solchen Dingen schon auseinander. Die gehen auch mit dem Züchter schon in Feld, Wald und Wiesen, um Unebenheiten und sich auch ein Stück weit an der Natur zu reiben. Da passiert schon eine ganze Menge schon bei den Züchtern. Da geht es auch dann schon um Schussfestigkeit, große Geräusche, dass sie da viel eben auch aushalten können. Aber da geht es eben auch ganz viel schon um Ruhe. Dann kommen die in die Jägerhände, und da war, also früher war es ja letztendlich so, dass die Jagdhunde dann auch schon von Anfang an in Zwingern gehalten worden sind und nur praktisch zur Arbeit oder zur Ausbildung oder ja, rausgeholt worden sind. Das heißt, sie hatten überhaupt keinen Platz in der Familie und im Haus. Das hat auf der einen Seite den Grund gehabt, dass diese Hunde durch ihre Energie schlecht zur Ruhe kommen können, wenn eben äußere Einflüsse noch da sind wie andere Menschen. Und dann sind da natürlich auch Dinge, die man im Haus hat, die sie permanent irgendwie kaputt machen können. Und die kommen dann dauernd auf dumme Ideen. Das hat sich der Jäger gespart und hat gesagt, ich packe ihn in den Zwinger. Dann kommt er nicht auf dumme Ideen und er muss Ruhe halten. Und das Zweite war sicherlich auch die Robustheit, was gesundheitliche Themen anbelangt. Die Zwingerhaltung war auch dafür da, dass diese Hunde ein Stück weit abgehärtet sind, was Natur anbelangt. Das heißt, Temperaturen auszuhalten über längere Zeit. Klar wurden die Zwinger immer, es war immer irgendwie trocken und nicht nass und nicht windig. Aber die konnten körperlich eben auch dann mehr ab, als das heute so der Fall ist. Die kurzhaarigen Rassen sind ja da sehr empfindlich und heute sind die Jagdhunde, die im Haus gehalten werden und jagen gehen, ja auch viel häufiger betroffen von Erkrankungen wie einer Blasenentzündung oder Husten und Erkältung. Und dann greife ich mal schnell zum Jäckchen oder greift auch der Jäger gerne mal zur Decke, wo dann der Hund drauf liegt, damit er sich nicht erkältet. Das heißt, da gibt es schon ordentliche Unterschiede. Und ich habe natürlich in dem Moment, wo der Hund im Zwinger gelebt hat, auch eine ganz andere Beziehungsstruktur. Das heißt, der Jagdhund aus dem Zwinger, der hat natürlich eine viel höhere Motivation, nochmal mit seinem Menschen zu arbeiten und etwas zu lernen, wenn er ansonsten ausgestellt ist und nicht permanent bei Menschen ist. Und für den ist es ein größeres, um es jetzt so umgangssprachlich zu sagen, ein größeres Glück, dann rausgeholt zu werden und zu sagen, boah, ich darf jetzt was arbeiten, juhu, wir können loslegen und endlich machen wir was zusammen, als dass er sowieso mit diesen Menschen schon den ganzen Tag zusammen ist. Das heißt, der Wert, etwas gemeinsam zu machen, ist viel höher, als wenn der Hund immer in der Familie ist. Und ich greife das deswegen so auf, dieses Beispiel, weil es heutzutage ja vielen JagdhundebesitzerInnen schon so super schwer fällt, so einen Hund mal alleine zu lassen, auch im Welpenalter schon. Oder auch mal zu sagen, ich binde den irgendwo mal fest und der muss mal abwarten, bis er dran ist. Da haben wir ja alle schon Herzschmerz und können das schlecht ertragen. Oder das Alleinebleiben ist eben wirklich auch ein großes Thema. Und wenn man sich da mal so ein bisschen zurückerinnert an die Zeiten, wie es früher war, nicht weil früher alles besser war, sondern wozu diese Hunde auch in der Lage waren und was sie abkonnten. Und heute trauen wir ihnen da nichts mehr zu in diesen Bereichen. Das gehört für mich auch so ein bisschen in das Thema, nehmt diese Hunde ernst. Und diese Hunde möchten auch ernst genommen werden. Die möchten nicht, dass wir sie verweichlicht sehen, weil ich finde, diese Hunde sind häufig auch erfüllt von einem großen Stolz. Also ich habe da häufig stolze Hunde vor mir, wenn man mit Jagdhunden arbeitet.
Also es geht nicht um die Romantisierung von etwas härteren Haltungsbedingungen, sag ich mal, sondern um die Anerkennung der genetischen Disposition, genau, die da einfach über Jahrhunderte, Jahrtausende, keine Ahnung, sehr, sehr lange gezüchtet wurde.
Ja, genau. Okay. Und auch diesen Hunden wirklich was zuzutrauen. Ich finde kein anderes Wort außer diesem Ernst nehmen. Und da stehen die einfach auch drauf. Ich kann das auch nachvollziehen.
So, zum Ende habe ich mir noch ein kleines Spiel ausgedacht. Ganz spontan. Und zwar,
ich liebe Spiele,
haben unsere ZuhörerInnen gefragt, alternative Beschäftigung für Jagdhunde, Sinn oder Unsinn? Und ich würde dir jetzt einmal verschiedene Beschäftigungsangebote sagen und du sagst Sinn oder Unsinn. Bist du bereit?
Natürlich bin ich bereit.
Fährtenarbeit.
Sinnvoll.
Mantrailing.
Sinnvoll.
Würstchen in Bäume hängen.
Völliger Unsinn.
Schnüffelteppich.
Auch völliger Unsinn. Also da muss ich kurz eingrätschen, diese Schnüffelteppiche. Ich finde, das ist eine Bespaßung für Menschen. Und ich finde es eine Frechheit, einen Jagdhund an einen Schnüffelteppich zu lassen und zu denken, dass der wirklich gefordert ist. Ich glaube, außer dass er sich, ja, ich glaube, er fühlt sich auch blöd und vorgeführt und sagt, sag mal, geht's noch, dass du mir so ein Ding jetzt vorsetzen willst? Also ich finde es fast eine Frechheit, nicht nur unsinnig.
Canicross.
Super. Canicross, Zughundesport, richtig, richtig gut. Haben wir auch parallel häufig zu unserem Training laufen und gute Erfolge damit, weil Canicross heißt ja nicht einfach nur, ich stecke den in ein Zughundegeschirr, bind mir den um und renne einfach wahllos durch den Wald, sondern da geht es wirklich ja drum, die sollen in den Zug, die sollen am Ziehen bleiben, dann geht es wirklich um rechts, links. Auch da müssen sie irgendwo achten, haben aber wirklich was zu arbeiten und parallel das als Auslastung zu nutzen, gerade für Hunde, die wirklich so gar nicht abzuleinen sind, finde ich das richtig gut. Und wenn es dann noch weitergeht, dass die Leute da Bock drauf haben und ich merke das immer, wie viele Leute richtig, auch da so ein Fieber bekommen, zu sagen, oh ja, ich will jetzt auch noch mit dem Scooter das machen und will dann noch ein bisschen in Zughundesport. Und man sieht ja auch solche Hundetypen häufig im echten Zughundesport. Das heißt, Deutsch-Kurzhaar, ob das jetzt bei den Hounds ist oder auch in Deutsch-Strathaar oder sowas, die werden ja tatsächlich für diese Bereiche auch wirklich genutzt. Das ist eine ganz, ganz tolle Beschäftigung bzw. Auslastung für diese Hunde.
Haben wir auch noch keine Podcast-Folge zu. Kleine Randnotiz. Flyball.
Blödsinn.
Generell Frisbees, Bälle, Futterbeute. Ich meine jetzt nicht, gezieltes Dummy-Training, sondern
aber alles,
einfach
was
Dinge
fliegt,
schmeißen.
Hinterherhetzen, wahlloses Hinterherhetzen, irgendwo reinbeißen, sich reinsteigern in Themen. Es ist einfach für die Füße, tut es nicht. Sie haben weder Spaß noch dabei und ihr macht euch das Leben alle nur schwer. Das haben wir oft genug beleuchtet und mehr als zu sagen, Unsinn kann ich eigentlich nicht.
Und ich merke, ich habe hier auch schon gar nicht mehr so richtig Lust, aber wir müssen es noch hier auch in diese Folge einmal mit reinnehmen. Wir haben es schon so oft gesagt, aber es gehört zum Thema Jagdhunde einfach dazu und wir können nicht davon ausgehen, dass jeder jede Folge hört. Deswegen auch hier die Frage Jagen und Trieb, wenn ich jetzt das erfülle, diesen Wunsch meines Hundes, jagen zu gehen, in irgendeiner alternativen Beschäftigung oder auch beim Jagen selbst, ist es dann abgebaut und der Hund ist dann froh und jagt weniger oder wie sieht das aus?
Wenn ich Triebe erfülle sozusagen, willst du sagen? Mhm. Also prinzipiell ist ja dieses Wort Triebe schon so ein Gänsehaut-Wort, wo sich bei mir alles schüttelt und alles aufstellt, ein Härchen, was so geht, weil es ja einfach der falsche Begriff ist. Den Trieb so gibt es ja nicht. Und wenn ich ihn praktisch seiner Passion freien Lauf lasse und ich hatte tatsächlich jetzt, da kann ich sogar ein Beispiel bringen, eine wirklich harte Hündin, was das Jagen anbelangt, die auch aus dem Ausland kam, wo das so erstmal gar nicht zu erwarten war. Es war vielleicht zu erwarten, dass die jagen geht, aber nicht so beinhart. Also das habe ich ganz, ganz selten so erlebt. Das war auch eine Ersthundehalterin, die als Ersthundehalterin wirklich toll ist mit diesem Hund, aber irgendwann hatte sie keine Geduld mehr, beziehungsweise die Ausdauer nicht mehr, dieses Thema so durchzuarbeiten. Und die ist dann irgendwann in den Wald gegangen und hat gesagt, ich mach die Leine ab, lass den jagen, warte 2 Stunden und hol den wieder ab. Und das hat sie über mehrere Monate jeden Tag so gemacht. Das heißt, sie hat dem Hund wirklich komplett freien Lauf gelassen. Dieser Hund ist jeden Tag über mehrere Stunden jagen gegangen. Und dann hat sie irgendwann aber doch wieder die Erkenntnis gehabt, zu sagen, okay, es geht doch nicht, ich rufe wieder Katinka an. Dann haben wir das Ganze nochmal von null aufgerollt. Und sie hat gesagt, ich bin jetzt bereit, es durchzuziehen. Wir schaffen das. Und dieser Hund ist tatsächlich, die hat von mir Waldverbot gekriegt. Die durfte mit dem Hund nicht mehr in diese Gegenden gehen, sowieso nicht, wo der jagdlich erfolgreich war. Wir haben sehr viel alternativ gemacht, außerhalb des Waldes, unter anderem aber auch Canicross. Und sie hat gesagt, dieser Hund war zu Hause noch nie so ruhig und entspannt. Und sie hat eigentlich immer gedacht, dass wenn sie diesen Hund jagen lässt, dass der Hund dann Ruhe gibt und entspannt ist und ein zufriedener Hund war. Das war der aber nicht, weil da wirklich die Sucht angetriggert worden ist, wann kann ich das nächste Mal? Und die konnte nicht mehr runterfahren. Und jetzt haben wir dieses Alternativprogramm gestartet. Das will ich im Einzelnen gar nicht so ausführen. Aber sie ist völlig begeistert, dass sie sagt, ich hätte nie erwartet, dass mein Hund jetzt zufriedengestellt ist und in sich ruhend ist und nicht permanent angeschaltet ist oder bei jeder Bewegung aufsteht und zur Tür rennt und sagt, geh mir jetzt wieder jagen, weil das Thema einfach durch ist. Und das ist da sehr, sehr schön zu sehen, dass eben der Jagdhund nicht unbedingt glücklich ist, wenn man ihn einfach das machen lässt, was seine Genetik ihm vorgibt.
Magst du da noch ganz kurz sagen, das mit der Halsung bei den JägerInnen?
Und bei den Jägern ist es ja auch ganz interessant zu sehen, gerade wenn man den Trend betrachtet, dass die Jagdhunde immer häufiger auch in den Privathaushalten leben sollen und dabei sein sollen, was ich auch gut heiße, bis zu einem gewissen Maß. Ne? Vielleicht muss man da auch immer das Mittelmaß finden und an jeden Haushalt und an jeden Hund angepasst. Aber da ist es ja auch so, dass der Jäger den Anspruch hat, auch privat mal mit seinem Jagdhund spazieren zu gehen oder in Urlaub zu fahren. Ich habe hier einen Jäger aus dem Nachbarort, die haben unseren Camper ausgeliehen und haben ihren Deutschstrahler dann mit in Urlaub genommen. Und dann haben wir da auch noch mal drüber gesprochen und da sagt er, das ist völlig klar für diesen Hund, wann wir in Urlaub fahren und wann wir privat mit der Familie unterwegs sind. Da ist ein normales Halsband dran, da ist eine normale Leine dran und da ist das Jagen verboten und wir sind nicht in der Arbeit und das hat er von Anfang an so verklickert und beigebracht. Und in dem Moment, wo der Hund in die Arbeit geht, bekommt er eine bestimmte Halsung an. Das ist jetzt kein Hexenwerk oder irgendwas Böses oder so, sondern das ist einfach nur eine andere Art von Halsband. Bei den Hunden, gerade bei den Schweißhunden, hat man ein breiteres, was ein bisschen steifer ist, Halsband. Wenn dieses Halsband angelegt wird, ein bestimmtes Ritual vorneweg geht, dann wissen die Hunde, jetzt darf ich und jetzt darf ich in die Arbeit gehen. Und wenn man das Konzept sehr, sehr konsequent ja verfolgt, dann hat man da auch sehr gute Erfolge. Das ist immer noch nicht der Garant dafür, dass auch im Privaten so ein Hund nicht mal jagen geht. Aber diese Hunde sind wirklich gut darin zu unterscheiden, wann darf ich und wann darf ich nicht. Und die sind gut an- und auszuschalten. Und das können wir natürlich auch in unseren Bereich der Arbeit mit reinnehmen, dass man da auch sehr ritualisiert vorgeht.
Gibt es noch etwas, was dir zum Thema Jagdhunde auf dem Herzen liegt, was wir noch nicht angesprochen haben, was du unseren ZuhörerInnen noch mitgeben willst?
Also diese Folge war für mich tatsächlich auch ein Härtetest, was meine Frustrationstoleranz anbelangt, weil man so verführt ist, in die einzelnen Bereiche intensiver reinzusteigen und sie zu beleuchten. Für mich ist es ein ganz, ganz tolles Thema, womit ich mich sehr gerne auch beschäftige und ich liebe einfach Jagdhunde. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut abgedeckt, dass für jeden da auch sowas dabei ist. Und mein Anspruch ist ja auch beim Podcast, dass es immer verständlich für jedermann ist. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass irgendjemand einen jagdlichen Hintergrund hat oder auch Jagdhunde hat. Man hat ja bestimmt auch ZuhörerInnen, die aus einem ganz anderen Bereich kommen und einfach nur mal das Thema angekratzt haben wollen. Und ich hoffe immer, dass es dann nicht zu intensiv und zu speziell ist. Von daher, nee, habe ich im Moment nichts im Kopf. Mir geht es nur immer drum, nehmt diese Hunde ernst in dem, wie sie sind und habt nicht die romantischen Vorstellungen zu sagen, ich mache jetzt aus einem richtigen Jagdhund ein Couch-Potato und meine Jagdhunde, wenn ich von Anfang an die nicht mit in den Wald nehme und alles vermeide, dann wird er auch nicht auf die Idee kommen zu jagen. Das ist eigentlich Quatsch und das wäre total schade und den Hunden gegenüber auch nicht fair. Und das ist einfach das, was ich jedem wünsche, dass man das noch mit sich trägt, wenn man einen Jagdhund bei sich einziehen lässt.
Für mich waren auf jeden Fall ganz viele spannende Momente dabei und ich habe auch wieder einiges gelernt. Und ich freue mich jetzt, wenn die Folge ausgestrahlt wird.
Ja, ich mich auch und ich bedanke mich herzlich für deine Zeit, liebe Iona.
Danke, Katinka. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Abend und die nächsten Tage für deine Stunden gutes Wetter.
Vielen Dank, dir auch. Mach's gut.
Tschüss. Das war sie, die Folge zum Thema Jagdhunde. Die nächste Folge erwartet euch wie immer Freitag in 2 Wochen. Ihr findet uns auch auf Instagram unter canis-kynos. Und wenn ihr auch mal Fragen zu einer Folge beisteuern wollt, die sammle ich regelmäßig auf meinem Instagram-Account in meinen Stories unter Jona und die Hunde, Jona mit I. Wenn ihr mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut unbedingt vorbei auf canis-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!